2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Timo Schläger hat und pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch, der 5. August. Wir sitzen ausnahmsweise mal nicht in der Levi's Music School, sondern in einem anderen Separé hier im Millerntor-Stadion. Mein Name ist Mike und wir versammelten uns zur 119. Sendung der Millerntor-Monatssendung. Und wir haben diesmal wieder einen Gast aus dem Verein. Wir werden gleich näher darauf eingehen, wer das genau ist. Ich fange erstmal an mit der anderen Person aus unserem Team, der dabei ist. Hallo Sven.
Ja, moin Mike. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch ganz besonders auf das Thema heute, weil ein Thema mit vielen schönen Grautönen und in der Tradition des Vereins auch immer emotional aufgeladen. Und
das schauen wir mal. Wir müssen dazu sagen, es ist, ich sagte ja schon, Mittwoch, der 5. August, ist so unfassbar heiß. Wir haben die Tür zu, also wenn die Sendung heute nicht 8 Stunden dauert, bitte seht es uns nach. Aber damit zu unserem Gast. Wir haben uns eingeladen, Patrick Muschazzi-Kariba. Hallo Patrick.
Hallo, sehr schön hier zu sein.
Wie geht es dir?
Mir geht es super. Ich genieße den Sommer, auch wenn es sehr, sehr warm ist, wie du gesagt hast. Aber mir geht es fantastisch.
Magst du als erstes einmal deinen Titel sagen, den du in diesem Verein jetzt hast?
Also ich bin Geschäftsleiter. Man kann sagen, also die grobe Unterteilung Profifußballclubs, wenn man da sozusagen eine Unterteilung vornehmen möchte, dann gibt es ja zum einen den Sport und dann zum anderen den Rest, wenn man das so vereinfacht sagen kann. Und ich bin für den Rest zuständig, der nicht klein ist, sondern sehr groß. Und man könnte auch sagen, derjenige, der mit seinen KollegInnen dafür zuständig ist, dass Geld reinkommt, sehr plakativ formuliert.
Das werden wir uns auf jeden Fall noch näher anschauen. Bevor wir aber dazu kommen, fangen wir erstmal damit an, dich besser kennenzulernen. Du bist aufgewachsen in Frankfurt. Ich habe gelernt, in Frankfurt-Goldstein, was ein Teil von Schwanheim ist.
Ganz genau, sehr gut vorbereitet. Ja, das stimmt.
Und das ist eigentlich ein gut bürgerlicher Stadtteil, aber es gibt 2 Sozialbausiedlungen. Hast du in einer dieser Sozialbausiedlungen gewohnt?
Habe ich, genau.
Was hat das, oder wie lange hat dich das, beschäftigt ist die falsche Frage, also wie war für dich der Weg da raus, hast du schulisch da Nachteile gehabt?
Ja, also zum einen, ich glaube, dass man ist ja immer beeinflusst von Peer Group, vom Aufwachsen und von der Umgebung, in der man aufwächst. Und das war bei mir nicht anders. Also dieser Stadtteil, ich sage das, betone das immer sehr gerne, weil das ist, wie du korrekt gesagt hast, ist eigentlich ein gut bürgerlicher bis spießiger Stadtteil, hat diese 2 großen Siedlungen, die heißen zum einen Goldstein Süd und zum anderen Im Heisenrad, die Siedlung Im Heisenrad. Ich bin in letzterer groß geworden, wenn ich sage, also wir reden hier von den 70er und 80er Jahren. Und das war dort eine, heute würde man sagen, ein sozialer Brennpunkt mit einigen Hochhäusern. Und es ist aber gleichzeitig eine Gegend, in der ich sehr, sehr groß, sehr, sehr gerne groß geworden bin, die mich aber insofern geprägt hat, als dass man dort, und das ist jetzt übrigens entgegen so der doch weit verbreiteten Meinung, dass alles den Bach runtergeht. Ich finde, dass es jetzt eher so ist, dass es dort angenehmer ist und angenehmer geworden ist, dort zu leben. Aber es war eben eine Zeit, in der es dort sehr viel Gewalt, sehr viele marginalisierte Menschen gab, die allerlei Probleme hatten. Und das konkret hat sich das so ausgedrückt, dass ich eben mit sehr vielen Menschen groß geworden bin, die deren Leben eben Ausdruck dieser sozialen, speziell sozial ausgegrenzten Position war. Heißt konkret, es gab einige, mehr als man sich wahrscheinlich vorstellt, Menschen, die wie ich ganz normal zur Schule gegangen sind und eben ein relativ normales Leben hatten, aber es gab eben überproportional viele Menschen, die in Kontakt gekommen sind mit Gewalt, Gefängnis, Polizei, Tod, Selbstmord, Drogen und so weiter. Und ich habe dort trotz allem, das betone ich auch immer, nicht um es zu romantisieren oder um es irgendwie schön zu reden. Ich habe dort sehr gerne gelebt. Also ich habe, es war natürlich auch meine begrenzte, meine Welt hörte dort auf. Insofern habe ich jetzt nicht viel anderes gekannt, aber ich bin dort sehr gerne groß geworden.
Und dann hast du Politikwissenschaften studiert.
Korrekt, ja. Ich habe erst eine Berufsausbildung gemacht. Nach dem Abitur habe ich erstmal, muss kurz zurückgehen, ich bin von meinem 15. bis zu meinem 16. Lebensjahr, ein bisschen länger, anderthalb Jahre, habe ich auf Sizilien gelebt. Bin sozusagen, war kurz weg aus Frankfurt und bin dann zurückgekommen, habe dann Abitur gemacht, habe erst eine Berufsausbildung gemacht, eine ganz normale kaufmännische Lehre, eine kaufmännische Ausbildung und habe dann Politikwissenschaften studiert, ja.
Sven, hast du in deiner Jugend Napster genutzt?
Nee, tatsächlich, muss ich.
Gar nicht?
Nee, habe ich nicht, nee.
Okay, also ich habe das genutzt, als es noch dieses halblegale oder wahrscheinlich auch gar nicht legale Musik runterladen war. Warum erzähle ich das? Du hast angefangen Ende der 90er als Musikjournalist, warst dann bei Musicload von der Telekom.
T-Online, genau.
Dann, oder T-Mobile.
T-Online, damals noch Teil der Telekom.
Ah, okay. Und dann warst du bei Napster, aber das war 2005. Da war das ja nicht mehr, also vielleicht muss ich das gerade für die Jüngeren unter uns erzählen. Also Napster war so die Möglichkeit, sich Musikdateien runterzuladen, weil Leute die quasi halblegal zur Verfügung gestellt haben. Man konnte sich da einfach umsonst Musik runterladen. Du warst dann aber 2005 da war das längst was anderes.
Korrekt, also es war so ein bisschen der Sündenfall, die Stunde Null so für die Musikbranche in der illegalen Inkarnation. Bedeutet, es kam, wenn ich mich nicht irre, 1998 raus als, wie man sagte, File-Sharing-Plattform und Menschen haben diese digitale Lücke genutzt, um sich kostenlos Musik hin und her zu schicken beziehungsweise Musik hochzuladen, die andere Menschen sich dann runterladen konnten. Und das war natürlich sehr unschön und in der Zeit, in den Jahren danach hat diese Plattform und dieses Unternehmen, diese Marke so mehrere Metamorphosen durchlaufen. Unter anderem wurden sie von Bertelsmann gekauft. Das war eines der wie ich finde, Liebhaberprojekte des damaligen CEOs Thomas Middelhoff. Und die Idee dahinter hat sich mir damals durchaus erschlossen, hatte nur ein bisschen den Fehler, dass leider auch die ganzen Forderungen der Musikbranche auf Bertelsmann übergegangen waren, was natürlich das Ganze zu einem eher desaströsen, zu einer desaströsen Klammer gemacht hat. Und wir haben das dann wieder abgestoßen und dann gab es mehrere Wechsel der Eigentumsverhältnisse. Und als ich dort gearbeitet habe, war das eine Public Company, würde man im Englischen sagen, war also am Nasdaq ganz normal notiert als eigenständiges Unternehmen.
Dann warst du bei Apple 8 Jahre und nochmal ungefähr 8 Jahre bei Universal Music und Sony.
Erst ein paar Jahre bei Universal und dann knapp 7 Jahre bei
Sony. Genau, also das ist natürlich jetzt Musikbranche in Reinkultur. Warum? Was hat dich nach einem Politikwissenschaftsstudium in diese Musikrichtung verschlagen?
Also erstmal will ich einen Ticken widersprechen, dass es Musik, natürlich sind Universal Music und Sony Music Musikbranche in Reinkultur. Ist trotzdem mein Berufsweg war trotzdem, sagen wir mal, unkonventionell für Menschen, die diese Rollen bei Labels einnehmen, weil die haben in der Regel zwei Dinge gemeinsam. Es sind immer Männer und es sind immer Männer, die sehr lange in dem Unternehmen, eine lange Historie in dem Unternehmen haben. Und es war insofern ein Experiment, aber sozusagen ich war auch dort, wie auch in den Stationen zuvor, außer vielleicht bei Napster, eine unorthodoxe Besetzung. Und der Weg von der Politikwissenschaft hin zur Musik hat sich für mich relativ natürlich angefühlt, was damit zusammenhing, dass ich ein großes Thema in meinem Studium vertieft habe, nämlich das Thema der kulturellen Identität. Und kulturelle Identität hängt natürlich mit Themen wie Repräsentation zusammen und eben auch mit unterschiedlichen Formen der kulturellen Identität. Und ich habe in meiner Diplomarbeit, das muss ich selbst so ein bisschen schmunzeln, wenn ich darüber nachdenke, als ich über kulturelle Identität wenn man so will, geforscht habe oder dazu gearbeitet habe, habe ich so mehrere Säulen so vertieft, und eine Säule war natürlich gerade bei den Ausprägungen von kultureller Identität, war Fußball und Musik sehr, sehr naheliegend. Und insofern hat sich das sehr natürlich angefühlt, dann erst dem Ganzen journalistisch bisschen auf den Grund zu gehen, sozusagen. Und dann war es so, dass ich war und bin kein ausgebildeter Journalist. Also ich habe 1998, als ich dort die Chance erhalten habe, bei dem immer noch existierenden Stadtmagazin Fritz in Frankfurt, dort als Redakteur zu arbeiten. Ich hatte das Glück, dass der damalige Chefredakteur mich da eingestellt hat, trotz des Umstands, dass ich kein Volontariat hatte, und ich hatte ehrlich gesagt nicht mal 3 Sätze in irgendeiner Schülerzeitung geschrieben. Insofern, und das hat dann, das war so der Kickstart, und ich wollte mich in diesem Bereich dann weiterentwickeln, wollte mehrere Dinge machen und wollte auch weiter in der Musikbranche arbeiten. Sozusagen bin vom Journalismus auf die Digitalseite gewechselt, und kam es mir zugute, dass der Digitalbereich sehr unterentwickelt und sehr neu war. Und es war sozusagen ein unbestelltes Feld, in das ich dann reingehen konnte. Und habe mich dann dort bewährt. Und Jahre später, als ich dann auf die andere Seite des Zauns gewechselt bin, ergo auf die Labelseite, habe ich sozusagen davon profitiert, dass die Ecke, aus der ich kam, sprich die Digitalseite, schon immens wichtig war für die Musikbranche. Und so kam es, dass man mich dort hingeholt hat, um von der Digitalisierung bestmöglich zu profitieren. Und da hatte ich, wie ich finde, also in all diesen Stationen manifestierte sich etwas, was ja jetzt auch nicht anders ist, oder manifestierten sich ein paar Gemeinsamkeiten. Zum einen, ich war immer eine unorthodoxe Besetzung, und zum anderen ging es immer darum, eine Essenz zu bewahren, nicht einfach sie blind zu bewahren, sondern eine Essenz zu pflegen und sie die sinnvollen Aspekte der Essenz und sie eben anzureichern mit neuen Punkten und mit Teilen einer neuen Identität.
Trotzdem hattest du dann irgendwann nach deinem Job bei Universal oder nach dem Job bei Sony irgendwie das Gefühl, jetzt reicht's erstmal, ich brauche erstmal einen Break, oder?
Genau, ja.
Ja, was war die Idee dahinter?
Die Idee war dahinter, also die fußte so ein bisschen auf dem Umstand, dass speziell die letzten Jahre dort sehr hart waren, sehr intensiv waren, und ich habe einfach die Möglichkeit gesehen, mich um Dinge zu kümmern und Dinge zu tun, die mir zwar schon immer viel Freude bereitet haben, aber die ich in den mehreren Jahrzehnten davor nicht so viel habe praktizieren können. Und konkret heißt das, ein bisschen mehr reisen, mehr Motorrad fahren, noch mehr lesen und anders lesen, noch mehr Musik hören und anders Musik hören und Menschen treffen.
Das klingt exzellent.
Ja.
Und trotzdem, Fußball spielte wahrscheinlich in der Zeit auch eine Rolle. Das hast du jetzt nicht aufgezählt, aber ich glaube, eine Geschichte hast du da in dem Bereich auch schon, eine persönliche Geschichte mit Fußball, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich sage das immer wieder, auch mit dem Disclaimer, dass es sehr jungenhaft ist, gebe ich zu. Aber ich hatte so zwei, vier große Passionen so in meinem Leben. In keiner bestimmten Reihenfolge. Es ist Musik, Fußball, Autos und Motorräder. Und genau, und ich habe es immer als großes Geschenk empfunden, in einem dieser Passionsbereiche mein ganzes Berufsleben verbringen zu können. Und genauso ein großes Privileg ist es jetzt eben in einem als, ich will nicht sagen betagter Mann, aber dann doch nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr 20, dann in einem weiteren der Passionsbereiche verantwortungsvoll zu arbeiten, ist natürlich etwas. Und der Bezug ist natürlich der, dass ich mich, und das gilt für alle vier Bereiche, ich habe mich nie nur für Musik und nie nur für Fußball und nie nur für Autos und nie nur für Motorräder interessiert, sondern tatsächlich auch für die Kultur drumherum und fürs Geschäft drumherum. Natürlich immer im Rahmen meiner intellektuellen Möglichkeiten, also mit 14 habe ich mich auch fürs Fußballgeschäft interessiert, aber natürlich dann anders als vielleicht als erwachsener Mann. Ja. Und genau, das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeit, habe auch selbst Fußball gespielt. Kann leider nicht mit einer Story aufwarten, dass ich Profi geworden wäre, wenn ich mir nicht das Kreuzband gerissen hätte. Ich habe mir das Kreuzband nie gerissen. Und ich wollte immer sein wie Edgar Davids. Es hat dann nicht ganz für Edgar Davids gereicht, aber ich konnte viel rennen, war auch technisch okay. Aber ich habe natürlich, in Frankfurt groß geworden und hatte immer so ein bisschen natürlich den Wunsch, wie es so ist, beim Club meines Herzens und meiner Stadt, Eintracht Frankfurt, dann dort mal zu spielen, natürlich, wie man so als Kind so hat. Und es gab immer diese Verbindung. Es gibt auch diese Verbindung, das ist auch 0,0 konstruiert zum FC St. Pauli. Die gibt es auch schon historisch und seit Jahrzehnten und die ist weniger komplex, als man vielleicht glauben mag. Als ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen, 1988, war ich im Waldstadion, im Stadion. Neben mir standen Leute mit Kutte und Hakenkreuz und Reichskriegsfahne und so. Und das war ja damals ein, sagen wir mal, schon damals sehr verbreitetes Problem, was damals anders als jetzt in den ersten Ligen auch sichtbarer war, als es heute der Fall ist. Und ich habe das damals als junger Erwachsener oder als 17-, 18-Jähriger natürlich zur Kenntnis genommen, dass der FC St. Pauli der erste Club war, der sich dagegen gestellt hat. Es stimmt nicht, dass es diese Probleme hier nicht gab. Man hat sie eben erkannt und man hat gehandelt. Und da haben andere noch ein paar Jahre gebraucht.
Da kommen wir ein bisschen nachher noch hin in die Richtung. Fraglich, ob es damals zu der Zeit der Club in erster Linie war oder ob diese Bewegung eher aus der Fanszene entstanden ist.
Bestimmt aus der Fanszene.
Genau, nein, da wollte ich dich jetzt auch gar nicht. Aber es ist klar, es wird natürlich so wahrgenommen nach außen St. Pauli als der Club. Und den Club machen ja auch sowohl der Verein als auch die Fanszene aus. Also von daher ist es ja nicht falsch. Ja. Aber es ist natürlich, finde ich, immer ein interessanter Aspekt.
Ich subsumiere damit Menschen, die sozusagen sowohl aktiv sind, hier arbeiten und Fans. Also ich weiß, dass es eine vielleicht etwas zu große Klammer ist, aber das ist das, was ich meinte.
Ja, aber so soll es ja auch sein, genau, ja. Mhm.
Ich habe dabei gelesen, dass du ein Zitat, ich glaube, das habe ich in der Mopo gelesen, ich war immer ein Fan von Leonardo Manzi. Mhm. Da muss ich jetzt kurz einen Disclaimer machen. Ich habe mir damals die E-Mail-Adresse leomanzi@gmx.de gesichert, weil das auch mein großes Idol damals war. Von daher schön, dass wir das teilen. Wie bist du denn nach Wien gekommen?
Ja, ich hatte natürlich, als ich angefangen habe, ins Stadion zu gehen und als schwarzer Jugendlicher natürlich auch ein Stück weit, Vorbilder wäre jetzt zu viel gesagt, die hatte ich nie in dem Sinn, aber und es war natürlich auf der einen Seite, hatte das technische Gründe, ich fand es einfach gut und elegant, wie der gespielt hat. Natürlich fand ich es auch, er war natürlich ein Fan des brasilianischen Fußballs und fand eben auch, es hat mich eben das hat mich angesprochen. Und ich glaube, ich weiß, er hat ja nicht allzu lange hier gespielt, aber genau, das war so ein bisschen auf der Suche nach ganz klassisch von Leuten, die etwas können, die im weitesten Sinne so aussehen wie man selbst. Und das war ein wichtiger Aspekt.
Und bist du denn als Fan, würdest du sagen, du bist Eintracht Frankfurt-Fan?
Ja, würde ich sagen.
Okay. Und wie äußert sich das oder wie äußerte es sich, bevor du zum FC St. Pauli gewechselt bist? Hast du regelmäßig das Stadion besucht? Ja. Oder?
Also regelmäßig heißt, ich hatte nie in meinem Leben eine Dauerkarte, aber habe mehrere Heim- und Auswärtsspiele pro Saison irgendwie besucht. Aber ich habe immer, du hast ja vorhin meinen Instagram-Account angesprochen. Also ich, das war tatsächlich schon immer so, dass ich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht fanatisch im Sinne von, das gilt nicht nur am Beispiel vom Fußball, ich bin generell kein fanatischer Mensch im Sinne von, ich hab auch kein Problem damit zu akzeptieren oder anzuerkennen, wenn Dinge nicht gut laufen oder wenn andere besser spielen oder so. Es ist einfach eine gewisse Kontinuität. Ich bin ein paar Kilometer vom Stadion aufgewachsen und es ist, wie es so ist, wenn man Fan eines Clubs ist, ist eine sehr, oder es gilt zumindest für die meisten Clubs, eine sehr steinige, komplizierte Reise.
Wem sagst du das? Ja. Wie schaust du heute auf die Eintracht? Also hast du da jetzt einen professionelleren Blick, weil du jetzt auch in diesem Business selber bist? Mhm. Oder kannst du das immer noch da ausblenden und sagst, nee, wenn ich Eintracht gucke, dann ist das mein Verein quasi? Nee,
das kann ich schon ausblenden. Wie gesagt, ich habe da keine, mein Blick ist da nicht vernebelt, weder im positiven noch im negativen Sinn. Und ich habe schon lange bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, natürlich auch, ich sagte ja, dass ich mich für das Fußballgeschäft auch interessiere und habe mir natürlich genau angeschaut, wie Clubs haushalten, wie ihre Einkommensströme sind und worin sich Clubs unterscheiden, was sie gemeinsam haben und natürlich wie sie sich transformieren, wie sie kulturell auch mit der Transformation umgehen und wie schnell sie geht und wie unterschiedlich sie sein kann. Wenn man jetzt sieht, die Transformation bei Eintracht Frankfurt war jetzt eine andere als hier bei uns oder beim SC Freiburg oder bei Werder Bremen oder bei Bayern München oder und von Leipzig und Hoffenheim will ich gar nicht sprechen. Und das ist, finde ich sehr spannend, mir das anzuschauen.
Du hattest dann, ich sage jetzt mal, dieses Sabbatical, wie auch immer man das benennt. Also du hast 19 Monate quasi Pause gemacht nach Universal und Sony. Ja. Und hast dann im März 2026 beim FC St. Pauli angefangen.
Korrekt.
Die Kontaktaufnahme kam über Oke so Ende 2025 zum ersten Mal, ist das
ja,
richtig?
Ja, korrekt, ja.
Und hast du da schon für dich gedacht, ach ja, also hast du ja schon gesagt, du würdest gerne mal im Fußball arbeiten oder in einem dieser vier Themen, von denen du so begeistert bist?
Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich, also ich habe das nie ausgeschlossen. Ich war sozusagen, ich ehrlich gesagt, ich hatte da keine Erwartungen, weil ich, das, was ich vorhin meinte, ich war schon mehr als dankbar, dass ich viele Jahre in einem dieser Passionsbereiche habe arbeiten können. Und war das sozusagen ein Geschenk on top sozusagen, überhaupt sich damit auseinandersetzen zu können und diese Möglichkeit zu haben.
Ihr beide, also du und Oki, ihr kanntet euch aber schon über die Musik vorher quasi.
Ja.
Und
wir hatten jetzt kein privates Verhältnis im Sinne, wir waren jetzt keine Freunde oder so. Wir hatten ein freundschaftliches, kollegiales Verhältnis. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, weil das Unternehmen, das er gegründet hat, Feintunes, fällt so ein bisschen zeitlich zusammen mit meiner Zeit bei Musicload. Und das muss man sich so vorstellen, also die Musikbranche ist ja eher, ist nicht nur sehr selbstreferenziell, sondern quantitativ ja relativ klein. Das bedeutet konkret, dass man sich kennt sozusagen und die Menschen, die zum damaligen Zeitpunkt, da gab es diese Unterscheidung noch, die so im Digitalen gearbeitet haben, das war eine kleine verschworene Gruppe, die ja mit offenem Ausgang so, es gab genug Menschen, Anfang der Nullerjahre, das hat auch noch lange gedauert, bei vielen hat es sehr lange gedauert, die der Meinung waren, ja, das ist so ein bisschen diese Digitalisierung, das ist so ein Schnupfen, der wird bald vorbeigehen. Wir haben hier eine Landschaft, eine Retail-Landschaft, die uns damit beschenkt, mit dem Umstand beschenkt hat, dass man zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen an jeder Ecke eine CD kaufen kann, wogegen ich nichts habe und auch nichts hatte, aber so, man hat es so ein bisschen unterschätzt und insofern hat man sich gekannt.
Und wie muss man sich das denn vorstellen? Ist da dein Smartphone aufgeleuchtet, Anruf von Uke Göttlich und der hat gesagt, ach Mensch, hättest du nicht Bock bei uns anzufangen oder wie lief das?
Naja, wir hatten ja immer wieder mal Berührungspunkte, die im Hinblick auf einen Job oder auf ein Jobangebot hatten. Insofern war das jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, Uke ruft an, wir haben jetzt auch nicht jeden Tag telefoniert, sondern vielleicht 3-4 Mal im Jahr. Und ich habe zum Beispiel... Ich war im Rahmen dieser Auszeit längere Zeit in L.A. und bin dort am Strand rumgelaufen, habe einen Aufkleber vom FC St. Pauli an so einer Wand gesehen. Und das sind so, das meine ich so, diese anekdotischen, daraus entsteht jetzt kein stundenlanges Gespräch, sondern ich habe das geschickt, guck mal, ja, guck mal hier, schöne Grüße aus L.A. So, genau.
Okay, und jetzt bist du also hier seit März, hoffentlich gut angekommen.
Ja,
lebst du in Hamburg mittlerweile?
Ja, ne? Ja klar, ich lebe vom ersten Tag an in Hamburg, aber ich pendle auch nach Frankfurt zurück, wie seit 16 Jahren. Zurückpendeln bedeutet, dass ich an Wochenenden, an dem Tag, an dem jetzt kein Spiel ist, dann eben in Frankfurt bin.
Ja. Okay, und ich habe mir aufgeschrieben vorhin in der Vorbereitung auf die Sendung Vermarktung und Vertrieb gleich Minenfeld. War so das Erste, was mir so ein bisschen in den Kopf gekommen ist. Mike hat es ja vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert. Von dir stammt das Zitat, Werte und Business schließen sich nicht aus. Klingt für mich erstmal plausibel in Bezug auf Fußball, aber natürlich trotzdem ein schwieriges Feld, weil, wie Mike auch schon gesagt hat, wir wissen alle, wir brauchen Geld hier für eine erfolgreiche Profifußballmannschaft und einen wachsenden Gesamtverein.
Ja.
Und trotzdem... wollen wir unsere Seele nicht verkaufen, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Dieser Spagat, der da notwendig ist, oder dieser Widerspruch, der da gegebenenfalls auch drin steckt, ich gehe davon aus, dass du dir darüber im Vorfeld Gedanken gemacht hast, aber jetzt bist du mit der Realität konfrontiert. Kannst du mal erzählen, wie du dieses Spannungsfeld zu Beginn deines Jobs wahrgenommen hast oder ob du es schon wahrgenommen hast?
Ja, ich hab's natürlich wahrgenommen und ich bin immer noch erstaunt darüber, dass ich werde das praktisch konstant gefragt, weil man offensichtlich glaubt, dass es etwas ist, womit ich nicht gerechnet habe oder gerechnet haben könnte oder dass es etwas ist, was mich in irgendeiner Form so total überrascht oder so vom Stuhl haut oder so. Ich muss da nochmal, ich will gar nicht so auf meinem Werdegang so rumhacken rumreiten, aber es ist, wie gesagt, es ist die Kombination von vermeintlich inkompatiblen Enden sozusagen. Und A, macht man das nie alleine. Das kann ich, also vielleicht können es Leute singulär als Einzelperson. Ich kann es nicht als Einzelperson. Ich brauche natürlich immer Menschen, die dabei mithelfen. Und was ich da anbieten kann, ist, und das kann man mir glauben oder nicht, ich kann anbieten, dass ich es mir nicht einfach mache und zwischen diesen beiden Polen wirklich vermitteln möchte. Und eine Gemeinsamkeit, die, wenn ich sage, ich redete vorhin von Situationen, von Gemeinsamkeiten, die man hat, wenn man eine unorthodoxe Besetzung ist oder mit so einem Ziel irgendwo hingeholt wird, da gibt es ein, zwei, drei Gemeinsamkeiten, auch wenn sich jedes Haus voneinander unterscheidet, jedes Unternehmen unterscheidet sich so. Aber es gibt eine Gemeinsamkeit, die darin besteht, dass man, wenn das 100% der Menschen sind, hat man so eine Minderheit auf der rechten und eine Minderheit auf der linken Seite. Das meine ich jetzt nicht politisch, sondern von 100%, man hat 5% auf der einen Seite, die sagen, Mensch, Patrick ist ein super Typ, der kann übers Wasser laufen, mit ihm werden wir alle reich und schön werden. Und am anderen Ende des Spektrums hat man Menschen, die sagen, boah, was ist das für ein Vogel aus der Musikbranche, was wollen wir mit dem, der wird uns ins Verderben führen. So, und ich habe, und genau diese Situation oder Variationen dieser Situation habe ich in all diesen genannten Stationen mehr oder weniger erlebt. Heißt es jetzt, dass ich so ein krasser Typ bin, den nichts umhauen kann? Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, was habe ich daraus gelernt? Ich habe gelernt, dass die restlichen 90% in der Regel aus Menschen bestehen, die erstmal neutral sind, die man für sich oder für die Sache oder für diesen Weg gewinnen kann. Ob man es schafft oder nicht, ist nochmal was anderes. So. Und das ist eine Gemeinsamkeit. Und die andere Gemeinsamkeit, jetzt in meiner Erfahrung zumindest, ist die, dass man, wenn man so mit so einem Vergleich von der Tür, also man will durch gewisse Türen gehen, und da gibt es Menschen, die diese Tür zuhalten und sagen, nee, Moment, du kommst hier nicht rein. So. Und da kann ich sagen, das ist etwas, was mir auch überhaupt nicht fremd ist. Übrigens auch aus biografischen Gründen, ohne da auf die Tränendrüse drücken zu wollen, auch im Privatleben ist mir das nicht fremd. Es war mir nicht vor 40 Jahren fremd, ist mir jetzt auch nicht als 50-plus-Mann nicht fremd. So. Und warum gibt es Menschen, oder erstmal, was sagen diese Menschen, die diese Tür zuhalten? Hat immer eine Komponente von, das ist nicht mehr mein St. Pauli, das ist nicht mehr mein Sony Music, das ist nicht mehr mein Apple, das ist nicht mehr mein, so. Und fair enough. So. Und es gibt manche Leute, setzen sich inhaltlich mit dir auseinander und halten die Tür zu und sagen, nee, das ist falsch, ich halte diese Tür zu, du kommst hier nicht rein. Manche machen es, weil sie Angst haben, weil sie denken, ja Moment, ich bin doch der Platzhirsch in diesem Feld. Und manche machen es bestimmt auch einfach, wir sind Menschen, manche sind so unsympathisch, manche, wir empfinden auch Antipathie, kann auch sein. Also, das hört sich jetzt so an, als hätte ich jetzt nur diese Situation, überhaupt nicht, das ist eine Minderheit. So. Und die haben jedes Recht dieser Welt, dafür zu stehen. Ich habe jedes Recht dieser Welt, versuchen, diese Türen aufzustoßen. Und es hat mich vorher nicht geschreckt, um zu deiner Eingangsfrage zuzukommen. Und es schreckt mich jetzt noch weniger. Ich bin natürlich naturgemäß ein ungeduldiger Mensch und möchte meinen Punkt da klar machen, der immer auf Kollaboration und auf einen kollaborativen Ansatz fußt. Wenn du mich fragst, zeigen dir deine Erfahrungen oder sagst du jetzt hier, dass du durch all diese Türen durchkommen wirst? Sag ich, nee, weiß ich nicht, nee, kann ich nicht sagen. Das wird man sehen. Ja. Ich kann dir sagen, dass ich nicht, das gibt es ja auch und das ist auch menschlich und das kann man, fände ich auch fair enough. Ich bin nicht jemand, der dann irgendwann nicht mehr durch diese Türen gehen will und sagt, hey, ich arbeite bei einem der tollsten Clubs im Weltfußball. Das betone ich, habe ich jetzt, und das sage ich nicht, weil ich hier sitze, das hätte ich auch so gesagt und habe ich auch so gesagt, auch in einem tollen Umfeld, in einer tollen Stadt, mit tollen KollegInnen. Leg dich wieder hin, dann gehst du halt durch zwei Türen nur durch und nicht durch 20 Türen. Das mache ich nicht. Ja. Man könnte ja sagen, ja guck mal, aber was für ein Problem, du bist Geschäftsleiter und arbeitest und so, weißt du, wie viele Leute deinen Job, ja weiß ich. Und deswegen fühle ich mich dem verpflichtet, durch diese Türen gehen zu wollen. So, ob es mir gelingt oder nicht, das wird man sehen.
Klingt auf jeden Fall grundsätzlich gut, aber ist auch ein bisschen abstrakt noch, wenn wir es mal so ein bisschen konkreter machen. Es ist ja quasi, wenn ich deine Aufgabe richtig verstehe, ist dein Job, Wachstum für den Verein zu schaffen, in jegliche Richtung. Das heißt gegebenenfalls, oder das heißt nach meinem Verständnis auch, gegebenenfalls neue Zielgruppen zu erschließen, wenn nicht gar neue Kunden, je nachdem, unter welchem Gesichtspunkt oder Label man das betrachtet. Mhm. Und damit beginnen ja aus Sicht vieler Fans, die hier nah am Verein dran sind, natürlich schon die Schwierigkeiten, weil, oder die Frage stellt sich generell, wie viel Wachstum wollen wir, wie viel St. Pauli-Fans wollen wir haben? Ich meine, du hast das beschrieben, was du in L.A. am Strand gesehen hast. Klar, wenn ich in Marokko einen netten Menschen in St. Pauli-Merch sehe, dann freue ich mir auch einen Ast ab. Wenn ich auf Sylt irgendjemanden sehe, der sich einen Totenkopf-Kapu so Arschloch-Manier umgeknotet hat, dann finde ich es scheußlich. Ne? Also ja. Es geht nicht unbedingt, wie es ist drinnen und draußen, aber beim Fußball ist es ja für ganz viele Menschen, die emotional dabei sind, die dicht dabei sind, die lange dabei sind, es hat ja diesen konservativen Touch immer so ein bisschen, der in dem Kontext jetzt auch aus meiner Sicht nicht unbedingt negativ belegt sein muss.
Ja. Aber du bringst ja da schon diese Abstufung mit rein. Das suggeriert ja, dass die Menschen, die schon lange dabei sind, ein besseres Gefühl dafür haben, was geht und was nicht geht. Ah,
hast du mich erwischt. Weil das muss natürlich nicht sein. Also ne, es gibt ja auch eine Menge neue Fans, die dazugekommen sind, die cool sind. Aber es gibt immer diese Bewertung, sind das cool? Sind die cool? Sind das echte Fans oder sind das irgendwie Kunden? Also viele Fans haben ja ein gewisses Sensorium, glaube ich, dafür, Leute in Schubladen zu stecken und zu bewerten. Und darum nochmal zum Ausgang der Frage, ne, dein Job ist es, neue Kunden ranzuschaffen. Ist es aus deiner Sicht erstrebenswert, das mit maximaler Kraft nach außen zu erweitern, die Fanbasis, die Kundenbasis? Ja. Oder wo würdest du sagen, sind da Grenzen? Oder auf welche Art und also Weise muss man vorgehen, um da nichts kaputt zu machen?
Also erstmal gibt es natürlich Grenzen. Und die Grenzen sind wahrscheinlich schneller erreicht, als man glauben könnte, also was jetzt meine Meinung angeht.
Sind die bei St. Pauli schneller erreicht als bei anderen Vereinen?
Nee, die Grenzen in meinem Kopf, okay, im Sinne von, ich finde es ein bisschen blöd, das so unterstreichen zu müssen, aber ich wäre hier fehl am Platz, wenn ich der Meinung wäre, und das sage ich nicht aus taktischen Gründen, stellt euch nicht so an. Wir ziehen durch und maximale Vermarktung und wir haben den Halbzeit-Clown und die Nachspielzeit wird präsentiert von Kick und so. Das meine ich. Und ich glaube, und die These mag nicht stimmen, aber ich habe erstmal eine Hypothese, die vielleicht sich als falsch erweisen wird und die vor allem offensichtlich manche Leute oder viele Leute, keine Ahnung, manche nicht teilen. Und diese Hypothese ist die folgende. Ich glaube, dass wir einen Bruchteil der Menschen ansprechen, bespielen, kulturell irgendwie betanzen, so, ich meine, jetzt so despektierlich an, so meine ich das nicht. Also wir sagen wir mal, bespielen einen Bruchteil der Menschen, derer, die wir bespielen könnten, die aber trotzdem in einem gewissen Wertekosmos reinpassen würden. Weißt du? Also, und das ist ja ein großer Unterschied gegenüber der These, wir sind schon sozusagen, wir machen schon alles und jetzt kommt Mushatzi Kareba und guckt auf den Mond und guckt in Kohorten, die überhaupt nicht zu uns passen. Ich glaube, dass die Werte und das, wofür St. Pauli steht oder das, also meine Vorstellung vom FC St. Pauli, das kann man natürlich sagen, ja, die ist einfach falsch. Okay, kann auch sein, aber wenn ich in den letzten 50 Jahren oder sagen wir mal 40 Jahren, seit ich Fußball aktiv verfolge, wenn ich den Club halbwegs verstanden habe, maße ich mir an, die These aufzustellen, dass es noch mehr Menschen gibt, die hier ein Zuhause haben könnten. Und mit Zuhause meine ich als Fan, als Anhängerin, als Sympathisantin, als aktive Menschen im Verein, aber auch als Partnerunternehmen und so weiter. So, da glaube ich, gibt es noch Potenzial. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied versus, der will jetzt alles abgrasen und holt alles rein.
Ja, so. Also kann ich dir gut folgen, kann ich dir auch nur zustimmen. Ja. Also trifft genau auch meine Gedanken, die ich habe, wenn ich so über an die internationale Bekanntheit, der jetzt, sage ich es mal selber, Marke St. Pauli, wenn ich darüber nachdenke, die Vermarktungsmöglichkeiten international sollten aufgrund der, keine Ahnung, schon angefangen von dem ikonischen Totenkopf, über die tatsächlich gelebten Werte, die Idee, alles, was hier in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, sind die mit Sicherheit nicht optimal ausgeschöpft bis jetzt. Auf der anderen Seite, ich will jetzt hier auch keine große Diskussion machen, frage mich aber, Warum muss man dann die Leute, die da noch reinpassen sollten, aktiv akquirieren? Warum kommen die nicht von selber?
Ja, die kommen nicht von selbst, weil wir, also ich, ein Thema, und ich weiß, ich gehe damit ein paar Leuten auf den Sack schon jetzt in den letzten Monaten, und ich möchte auch nochmal ganz, ganz deutlich sagen, dass ich bin kein One-Topic-Man, der sich nur mit diesem Thema beschäftigt, aber es ist mir ein wichtiges Anliegen, und es ist zum Beispiel das Thema Diversität. So, weil man ja hier überall sieht, Diversität, wir sind für Diversität, wir sind für Diversität und so weiter. Und das meine ich gar nicht despektierlich, ich finde das super. Deswegen, das habe ich ja anfangs gesagt, wenn wir in unsere Kaffeeküche gehen, das ist mir sofort aufgefallen, als ich zum ersten Mal da drin war, ist ja dieses Schild, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Schild, auf dem draufsteht, wenn Menschen, geht auf Menschen zu oder wehrt euch, wenn Menschen sexistische, gegen dumme Sprüche, so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig formuliert, glaube ich, von Anfang der 90er-Jahre. So. Und das ist, das hat immer so ein bisschen diese Geburtsstunde oder diese auf sozusagen auf Papier oder auf in Sprache gepacktes, dieses ein Haltungsstatement, und wir wehren uns, da geht es ja, wie du richtig gesagt hast, um die Fans und nicht um so. Und ich glaube, dass es gibt ein Delta zwischen Diversität als Haltung und Diversität als Zustand. Es mag wehtun, aber die Realität ist, unter den Menschen, die hier arbeiten, weitgehend, ist ein bisschen unfair, weil ich gehe natürlich jetzt vom Phänotyp aus, man kann natürlich auch marginalisiert sein und man sieht es den Menschen nicht an, so, das möchte ich gar nicht, das ist ganz wichtig, aber weißt du, was ich meine?
Ja, also,
weiß, so, klar. Klar, ich sehe auch, ich gehe seit 100 Jahren in Bundesliga-Stadien, hier sind mehr Frauen, was ich fantastisch finde, hier sind mehr Kinder, was ich auch fantastisch finde, aber dann hört es auch auf. So. Und das meine ich nicht so, das ist scheiße und jetzt braucht es mich, um das zu ändern, sondern es hat sowohl eine kulturelle Komponente und auch eine Business-Komponente. Was ist die kulturelle Komponente? Die kulturelle Komponente ist eben die, weil du gesagt hast, warum kommen die Leute dann nicht von alleine? Genau dieser Frage gehen wir auf den Grund gerade, weil wenn man sagt, ich habe gerade heute eine Stellenausschreibung, ich habe mir die BewerberInnen angeschaut. So. Auch da ist es unfair, weil man sieht, die Person ist nicht vor einem, und ich sage es nochmal, da kann natürlich, können natürlich auch, also die Menschen können in der Tat diverser sein, als es jetzt eine Bewerbung oder ein CV irgendwie ausdrücken könnte, aber so, man sieht, wenn man sich die Namen anschaut und so weiter, so, jetzt kann man sagen, ja, ist halt so, was willst du machen? Oder man kann sagen, Moment mal, ich selbst bin doch der beste Beweis dafür, dass jemand, der vielleicht etwas andere Wurzeln hat, ja, sich angesprochen fühlt von diesem Club. Und das seit Jahrzehnten schon. Und hättest du mich vor 10, 20, 30 Jahren gefragt, sag mal, willst du für FC St. Pauli arbeiten? Ich wäre zu Fuß aus Frankfurt hierher gekommen. Ohne Zweifel. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das bist du halt nur. Oder man kann sagen, und das ist nicht ein Zeigefinger oder so, und es ist auch kein Plädoyer für, es muss 180 Grad gedreht werden, sondern einfach nur, man kann zum Beispiel sagen, okay, wo schreiben wir überhaupt aus? Das meinte ich vorhin mit Bespielen. Wir sind an manchen Schaufenstern, sind wir nicht. An manchen wollen wir auch nicht sein. Don't get me wrong. Aber ich glaube, wir müssten ein paar Schaufenster noch hinzufügen, um dann einen größeren Fundus zu haben. Übrigens auch, es hat auch eine mediale Komponente, wie ich finde, und es hat auch eine Partnerkomponente im Sinne von, was meine ich mit medialer Komponente?
Gut, wollte ich gerade fragen.
Man könnte ja auch journalistisch auf die Idee kommen, zu sagen, aber die reden ja immer über Diversität, lasst uns doch mal kurz hinter dem Vorhang gucken. Und dann siehst du, okay, irgendwas passt hier nicht so zusammen. So, das ist die mediale Komponente. Die partnerschaftliche Komponente ist, wir reden jeden Tag mit Unternehmen, die, sagen wir, diverser aufgestellt sind als wir. Sind sie deswegen bessere Partner, bessere Unternehmen? Nein, aber es ist so ein bisschen, als würde Linkshänder mit Rechtshändern kommunizieren. Und ich finde auch, okay, wenn da viele Rechtshänder sind, lass uns doch auch ein paar Rechtshänder ein. Das ist ein bisschen blöd, aber weißt du? Und damit ist so ein bisschen anders ausgedrückt, man verbessert auch seine Möglichkeiten an der Front. Und das ist alles, was ich sage.
Die Richtung, in die Sven ja auch wollte, war so ein bisschen dieses, ja, aber müssen wir das um jeden Preis? Also sprich, nee, wollen wir, ich glaube, diese Umfrage war irgendwas mit 10 Millionen Sympathisanten irgendwann mal oder so, die der FC St. Pauli in Deutschland haben soll. Jetzt ist natürlich, weil du gerade Schaufenster sagtest, liegt das nächste Stichwort natürlich auf der Hand. Wir haben einen Fanshop im Westfield Center eröffnet.
Noch nicht eröffnet, im September bitte.
Wir haben es angekündigt, dass der eröffnet wird, so rum, genau. Und das war natürlich einer so der ersten Punkte, wo du auch dann medial in Erscheinung getreten bist. Und ich sag mal vorsichtig, das gab nicht nur Zustimmung.
Stimmt, ja.
Magst du das nochmal erläutern, warum du sinnvoll findest, dass dort ein Fanshop des FC St. Pauli hinkommt? Und vielleicht ganz kurz einmal vorweg, für die, die nicht aus Hamburg kommen, das vielleicht nicht kennen. Also Westfield Center ist eben in der Hafen City ein neues Shopping Mall, wo es schon beim Bau des Westfield Centers viel Protest gab, wo die Arbeitsbedingungen nicht wie bei der WM in Katar waren, aber trotzdem wirklich schlecht, wo es auch schlimme Bausituationen gab. Und ja, wie gesagt, als dann diese Meldung kam, gab es doch vehemente Kritik.
Ja, das erkläre ich sehr gerne. Oder was heißt erklären? Ich sage meinen Standpunkt dazu. Also erstmal, bevor ich zum Westfield komme, wollen wir das um jeden Preis? Das ist ein berechtigter Einwand. Die Frage ist nur, wie weit sind wir von um jeden Preis entfernt? Ich sage, wir sind sehr, sehr weit entfernt von um jeden Preis. Weil um jeden Preis ist ja so geframed schon, okay, es reicht jetzt langsam, wir machen ja schon so viel. Ja, und ich sage, ich glaube, wir machen okay viel, da geht noch mehr. So, aber auch nicht um jeden Preis. Das ist ja das, was ich meinte mit, da glaube ich, ist es wichtig, Menschen zu haben, die weit weg von um jeden Preis irgendwie sind, weil sie eben beim FC St. Pauli arbeiten und für den FC St. Pauli arbeiten. Und zum Westfield Center, du hast es gerade gesagt, also erstmal, das wurde ja schon auf den Weg gebracht, als ich noch nicht da war, womit ich jetzt nicht sagen möchte, ach nee, und ich wurde gefragt, ob ich, was ich davon halte und ob das Projekt vorangehen sollte. Das habe ich ganz klar mit Ja beantwortet. Der einzige Disclaimer ist, dass mit den Baubedingungen, dass da Menschen gestorben sind und so, das war mir nicht bekannt. So. Und grundsätzlich, und das ist sozusagen nicht ideal, das stimmt, oder das ist scheiße, dass ich das nicht wusste, so. Aber ich glaube, dass es für uns von Vorteil sein wird, dort einen Shop zu haben und glaube, dass das kompatibel ist mit der übrigen Arbeit, die wir machen. Ich gebe zu, es ist natürlich eine ganz andere Realität als die beiden Shops, die wir haben. Ich glaube, die Frage ist, kann man sie unter einer kulturellen Klammer auch packen? Ich glaube schon, dass das geht. Und ja, man spricht dort andere Leute an. Und letztlich ist es die Frage, okay, sind das Menschen, die wir nicht ansprechen wollen? Oder ist es ein Schaufenster, das wir bespielen wollen oder nicht?
Wenn du sagst, dieses um jeden Preis, ist vielleicht die falsche Formulierung dann auch von mir gewesen, aber es hätte ja zwischen den beiden Fanshops, die wir haben, und ich will jetzt nicht sagen, dass die eine Seite und das Westfield ist die andere Seite, aber da hätte es ja auch noch Stufen dazwischen gegeben. Also jetzt ist es so, das Zitat damals war, wir wollen unsere Herkunft nicht verlieren, wir wollen die Kultur an einem neuen Ort sichtbar machen, wirtschaftlich sinnvoller mit einem klaren eigenen Anspruch. Das wäre ja auch möglich gewesen an Orten, die vielleicht nicht so eklatant auseinanderklaffen wie St. Pauli und die Hafen City.
Mhm. Stimmt, das wäre möglich gewesen. Ist dann letztlich auch, mit welchen wirtschaftlichen Mitteln wäre das verbunden gewesen versus, ist es halt natürlich auch eine wirtschaftliche Abwägung. Ich hätte auch gerne von null angefangen mit einem ausreichenden Budget und hätte gesagt, so, wir schauen jetzt mal, ob wir in einer anderen Gegend einen from scratch sozusagen einen Store finden, einen Shop finden, bauen, ausbauen, wie auch immer. Dafür fehlen uns in dieser Form die Mittel und das ist etwas, das ist ganz klar an der Stelle etwas, die wirtschaftliche Entscheidung war zwischen, okay, das ist etwas, was wir budgetär abbilden können und was bei weitem günstiger ist, als einen neuen Store aufzumachen. So, und das ist dann genau diese Abwägung. Und die Frage ist auch, wie sehr kann man, also ich weiß, ich habe auch mit FanvertreterInnen gesprochen zu dem Thema und natürlich, ja, es gibt bestimmt weit verbreitet die Meinung, dass man dort allein schon die Präsenz dort sei sozusagen gleichbedeutend mit, es sei sozusagen unmöglich, dort zu sein, ohne sich zu verleugnen.
Aber das ist ja eigentlich ein Punkt, der mich dann eher erstaunt. Ich hätte gedacht, einen Shop da aufzumachen wäre viel teurer aufgrund der ganzen Umgebung. Und du sagst eher im Gegenteil, wahrscheinlich weil da die Vakanz an Mietfläche war. Ja, ist es für den Verein günstiger als woanders? Oder?
Ja, natürlich. Du hast natürlich Kostenpunkte, die dann von diesem Center abgedeckt werden. Und du hast die Möglichkeit auch, ich will jetzt nicht in vertragliche Details gehen, aber du hast die Möglichkeit, auch eine gewisse Umbauzeit in Anspruch zu nehmen, für die du keine Miete zahlst und so weiter und so fort. Okay. Also es ist deutlich günstiger.
Und seid ihr denn da mit der Detailplanung schon weiter dahingehend, wie dass der Shop ja inhaltlich anders aufgestellt sein soll, wie ihr das konkret umsetzt? Also wird es jetzt, keine Ahnung, Modelinien geben, die gibt es nur im Westfield oder...
Nee, also ich arbeite, das ist auch etwas, was ich mit den KollegInnen besprochen habe. Erstmal glaube ich, ich möchte, Doku wäre ein zu großes Wort, aber ich finde, dass es Sinn macht, die drei Shops in einer filmischen sozusagen Übersetzung auch mal um diese Klammer, die ich sehe, die mag man für konstruiert halten, ich sehe sie relativ klar, um die klar zu machen. Und es geht mir auch gar nicht darum, da jetzt eine schöne neue Welt zu erschaffen und alle Vorteile in die eine Richtung und die anderen. Überhaupt nicht. Also ich beschäftige mich jeden Tag damit und werde mich auch künftig jeden Tag damit beschäftigen, wie ich Menschen in alle drei Stores kriege und nicht nur in den einen. Und so. Und klar wird man... Wenn man sieht, aber das machen wir jetzt auch schon, wenn man sieht, okay, in dem einen Store funktioniert ein Produkt, also man muss ja in irgendeiner Form das steuern. Wenn man sieht, okay, ein Produkt X funktioniert da besser, dann macht das keinen Sinn, Produkt Y zu haben. So. Aber das ist ja was anderes versus, ja, wir wollen das sozusagen als schönes neues Spielzeug und die anderen lässt man so. Das ist nicht die Intention.
Wenn du jetzt schon sagst, du hast mit FanvertreterInnen auch schon gesprochen, du sagst, du hast diesen Verein ja schon länger verfolgt. Was war denn so die größte Überraschung bisher für dich in Gesprächen halt mit Leuten? Jetzt gar nicht inhaltlich das Gespräch, sondern eher das Setting. Also war dir vorher klar, dass es sowas wie ständiger Fanausschuss und sowas, dass es diese ganzen Sachen gibt?
Ja.
Und hast du das in der Tiefe der Auseinandersetzung so dann auch erwartet?
Ja, aber das ist ja so, das sind ja keine, keine Geheiminformationen. Wie gesagt, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, mit der Fanszene beschäftigt, dann weiß man ja. Insofern hat mich, ich habe jetzt nicht bis ins Hundertstel habe ich es jetzt nicht gewusst, aber ich weiß natürlich, und das kenne ich auch von anderen Clubs, aber hier ist es natürlich noch spezieller, natürlich. Und ich finde, das ist jetzt kein, kein, kein Geschleim oder so. Ich finde die Menschen sehr, die dich bisher kennengelernt haben, und glaube, ich habe einige kennengelernt, sehr, sehr angenehm. Und ich finde, ich begrüße halt jede Form von Diskussionskultur und habe aber auch klar gemacht, so, dass es gibt auch, ich finde, es ist auch okay, wenn man so dann auch mal auseinandergeht und sagt, okay, an dem Punkt kommen wir jetzt nicht zusammen, aber es respektvoll macht, ohne Angst, gewisse Dinge nicht aussprechen zu können. Oder ja, insofern fand ich das gut. Und es ist halt hat mein Bild eher bestätigt, so, wenn es um die Frage geht, okay, wo gibt es eine lebendige, mündige Fankultur?
Diese Form von Club-Fan-Dialog heißt das ja andernorts, oder gibt es ja tatsächlich an allen Standorten im Profifußball, zumindest sollte es das geben. Mein Eindruck war seinerzeit immer so, als ich noch beim Fanladen gearbeitet habe, dass es vielfach auch gerne mal ein Feigenblatt ist, beziehungsweise dass bei anderen Standorten die Teilnehmenden auch eher froh sein, sich mal mit Verantwortlichen zu treffen und sich dann gerne auch was angehört haben. Und im auch Vergleich dazu, also ich habe keinen 100% direkten Vergleich, ich weiß das aus Gesprächen mit Kolleginnen, aber hier hatte ich schon durchaus den Eindruck, dass Vereinsmitarbeitende und Offizielle durchaus auch schon mal hätten genervt sein können von dem häufigen Widerspruch, der hier kommt, der hier aber auch gewollt ist und zugelassen ist, ne, weil man schon die Idee hat, gemeinsam einen Weg zu gehen und zu entwickeln. Das ist schon so, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Vergleich zu anderen Profiklubs ein bisschen anstrengender ist. So, ja.
Ich finde das nur positiv, was ja nicht bedeutet, dass man immer sagt, Mensch, super. Man sagt, nein, scheiße, ich sehe das anders. So. Aber, und du hast einen wichtigen Punkt, ich weiß nicht, ob du das andeuten wolltest, aber wenn nicht, dann deute ich es eben oder sage ich es. Man kennt auch von anderen Vereinen oder anderen Clubs, kennt man natürlich auch die Situation, dass FanvertreterInnen eigentlich die Ambition haben, ins Management des Clubs
so zu kommen. Das meine ich jetzt so nicht.
Aber das ist halt so etwas, was, und das ist dann, das ist korrumpiert natürlich.
Ja, ja.
So,
ja.
Das ist hier meiner im Moment noch sehr beschränkten Erfahrung nach nicht so.
Jetzt hast du ja schon gesagt, Musikbusiness war immer sehr überschaubar so von den Leuten, man kannte sich halt. Das ist ja im Fußball nicht viel anders. Nur du bist da jetzt ja quasi neu reingekommen. Gibt es so ein, also ich weiß, die Trainer treffen sich zweimal im Jahr, eingeladen von der DFL, die DFL trifft sich ab und zu. Gibt es einen Geschäftsführer für alles andere Treffen der DFL-Vereine?
Nee, es gibt natürlich Gremien, also es gibt DFL-Meeting-Module und es gibt Gremien zu bestimmten Themen. Und da sieht man eben schon den einen oder anderen.
Da warst du jetzt auch schon mal?
Ja, ich habe ein paar Calls teilgenommen, ja.
Ach so, okay, war noch kein physisches
Treffen. Nein, das ist okay. In den nächsten Wochen findet das erste statt.
Ja, dann da schon mal viel Spaß. Wir haben noch ein Thema gehabt, was so ein bisschen unter der Oberfläche gärte. Das war Rap LaRue. Ich habe es wahrscheinlich schon falsch ausgesprochen, aber das ist vereinfacht ausgedrückt eine Castingshow für Rap und Hip-Hop. Und das hat hier im Stadion stattgefunden und da gab es auch so, weiß ich nicht, ob so richtig öffentlich, glaube ich, wurde das nicht diskutiert, aber es gab so die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, oh ja, finde ich jetzt nicht so geil, dass die Hip-Hop-Szene sich hier bei uns im Stadion platziert. Wir haben hier eine Regenbogenfahne auf dem Dach und da passt das gar nicht rein. Du hast das sehr positiv nach außen verkauft und hast das auch genau damit begründet, dass du sagst, ich will eigentlich diese anderen Kulturen hier hineinlassen. Wurde es dann quasi gleich intern korrigiert. Es ist gar keine andere Kultur, die gibt es bei St. Pauli auch schon. Sie ist nur nicht so sichtbar. Das fand ich als Diskussion ganz spannend. Und magst du vielleicht einmal kurz erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass diese Castingshow jetzt hier im Stadion quasi ihre Aufzeichnung hatte?
Erstmal habe ich da nichts verkauft. Weil du gesagt hast, du hast es sehr positiv verkauft. Ich habe es nicht kommunikativ nicht positiv verkauft, sondern ich habe meine Meinung dazu gesagt, so wie ich es sehe. Und ich habe da in meinen Augen nichts beschönigt. Ich finde auch so ein bisschen diese Zuschreibung von, also ich finde es problematisch, wenn ich dir das sagen darf,
ja,
die Zuschreibung von Hip-Hop ungleich Regenbogenfahne. Mhm. Das ist in meinen Augen schon falsch. Und da spielt das auch keine Rolle. Oder was heißt, spielt keine Rolle? Natürlich, da bin ich der Allererste und ich fühle mich auch so, ehrlich gesagt, also so, da bin ich der Allererste, der sagt, das betrifft nicht nur auf Sexismus, auf Transfeindlichkeit, auf Homophobie, sondern bin ich der Erste, der sagt, ey, das, diesen Scheiß brauchen wir nicht. Nur es ist natürlich problematisch, diese problematischen Bereiche einer Kultur, also bei gewissen Subkulturen, sie gewissen Subkulturen überzustülpen und bei anderen eher eben nicht. So, weil niemand käme auf die Idee, das bei anderen Genres zu machen, anderen Kulturen, und da müssen wir jetzt nicht drüber reden, da gibt es ja ähnliche Fälle und so weiter. So, das finde ich, wie ist es dazu gekommen? Ich habe, als ich bei Sony Music gearbeitet habe, man hat dort oft angeschlossene kleinere Labels oder Partner, die sozusagen dafür sorgen, dass man einen Zugriff auf neue KünstlerInnen hat, neue Formate und so weiter. Und ich hatte damals den Deal gemacht zwischen Sony Music und ich habe einer dieser Partner, der kam mit der Idee dieser Talent-Show auf YouTube. Und entgegen der landläufigen Meinung von damals, so, ja, es ist doch alles so ein Talent-Show, braucht niemand und so weiter, ist doch vorbei. Mir schien das relativ plausibel zu sein und dachte, okay, lass uns das machen. Und das haben wir gemacht und es ist durch die Decke gegangen. Ich würde gerne behaupten, es ist mir immer so gelungen. Nein, ist es nicht, aber da hatte ich Glück. Und ist sozusagen ein Dreieckskonstrukt gewesen. Sony Music, der Mensch, der mit uns das Joint Venture hatte und der wiederum diese Leute sind mehrere Kollegen, die sozusagen die Gründer, die diese Idee hatten. Und die kommen allesamt aus dem süddeutschen Raum, also Frankfurt bis Stuttgart und so. Und ich hatte mitbekommen, dass dass die dritte Staffel anstand und wurde eben von dieser Person, der damals mein Joint Venture Partner war, auch angesprochen, ja, könnte man was machen? Ich meinte, ja, warum nicht? Also lass uns in jedem Fall sprechen. Und so, wir haben erste Gespräche geführt und dann war das so eigentlich schon weg, weil ich habe auch für mich auch ein Stück weit verständlich aus deren Perspektive, die haben sich eben umgeschaut, so Mainz, Eintracht und so weiter, so etwas, was sozusagen geografisch da näher lag. Und dann habe ich darum gebeten, dass wir einen Teams-Call machen und saß in meinem Büro und merkte so, okay, die sind sehr freundlich, sind sehr nett und sehr respektvoll, aber ich glaube, der Keks ist gekrümelt. Und da habe ich mir gedacht, okay, was kannst du jetzt machen? Ich meinte, ja, wartet doch mal ganz kurz, bleibt mal dran. Mein Rechner, der war ja vor mir und bin mit dem Rechner sozusagen, war 40 Sekunden später, stand ich am Tor. Und da waren die so, ah, okay, wir kommen nächste Woche mal vorbei, wir schauen uns das mal vor Ort an. So. Und dann waren nicht nur diese Leute da, sondern die Macher und GründerInnen, sondern auch die beiden Regisseure. Und denen haben wir so eine Stadionführung gegeben und so. Und die hatten so als sozusagen thematische Klammer Fußball und es gab die einzelnen Teams, es gab einen Kapitän und so weiter. Und so kam das zustande und ich habe das sozusagen als es hat natürlich erstmal relativ viel Umsatz gebracht. Sozusagen die Vermietung des Stadions, in Anführungsstrichen, für 3-4 Tage. Und ich wollte damit natürlich auch uns für Kreise öffnen, die für uns interessant sein können, was nicht bedeutet, dass ich dann alle Anfragen dann, nur weil sie aus dem Entertainment-Bereich kommen, sage, ja, super, ja, let's go. Das schließt nicht ein gewisses Filtern dann aus, aber so. Und in meiner Wahrnehmung ist das auch gelungen. Allein schon die Folgeanfragen, die es gab. Und und ich habe natürlich, ich habe mich mit ein paar KollegInnen zu dem Thema unterhalten, auch mit ein paar FanvertreterInnen. Und da gab es auch Kritik. Ich fand die Kritik jetzt sehr konstruktiv und zum Teil auch berechtigt. Zum Teil ging es auch hier und da um Dinge, die ich nicht wusste, beziehungsweise, also nicht, weil ich das Wissen nicht hatte, sondern Dinge, die jetzt hier passiert sind, also jetzt ohne, da sind jetzt keine großen Dinge passiert, aber Sachen, die jetzt nicht so toll waren, womit ich weniger etwas anfangen konnte, wenn Leute pauschal gesagt haben, oh ja, da sind Leute mit einem AMG so vorgefahren und so, sage ich, ja, okay, verstehe ich, bin jetzt auch nicht so der AMG-Typ, aber da finde ich, ja, da bin ich da auch vielleicht ein bisschen zu empfindlich, weil da habe ich natürlich zu deinen Kollegen gesagt, ja, aber wenn, keine Ahnung, Helene Fischer mit einem AMG vorfährt, ist es vielleicht weniger schlimm. Ist auch polemisch, gebe ich zu, ja, aber...
Ja, keine Ahnung. Also mich bringt das so ein bisschen zu dem Begriff Minenfeld nochmal zurück, den ich am Anfang des Gesprächs irgendwie mit reingebracht habe. Erinnerst du dich noch, Mike, vor ein paar Jahren sollten zum Beispiel die Boss-Hosts hier mal spielen vor der Südkurve nach dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob die am Ende gespielt haben, aber es war ein Riesentheater. Du sagtest ja eben, naja, gut, jetzt wird hier Hip-Hop gegebenenfalls fälschlicherweise geframed als nicht mit Regenbogen kompatibel und so weiter. Ich glaube.
Und damit negiere ich nicht, dass es diese Probleme gibt. Ne,
also du hast halt aber auch in dem Fall der Boss-Hoss hattest du das halt auch das sofort, von wegen, ich weiß gar nicht, was damals die Argumente waren, scheiß Mucke und alles ein bisschen zu mackerig. Ja. Also das reicht schon so. Deswegen, Minenfeld ist schon so ein bisschen das Ding, gerade was hier so den kulturellen bis subkulturellen Bereich angeht, sind hier... Wirst du hier viele Leute, oder hast du hier natürlich auch schon viele Leute getroffen, die sensibel reagieren, die eine laute Meinung haben und eine starke und vor allem auch eine laute, aber
und das, beides. Und das respektiere ich auch. Ja. Ich wünschte mir eben genauso den Respekt, wenn ich das ein bisschen challenge und sage, lass uns ein bisschen auseinandersetzen, weil, also ich bin jetzt auch kein Bosshaus-Hörer, so, aber ja, vielleicht ist auch das, was für dich gute Musik ist, für andere Leute weniger gut. Also, weißt du,
ja. Was... ich kenne jemanden am Tisch, der Helene Fischer-Fan ist hier.
Ja. Also, nee, mein Punkt ist, und da will ich auch gar nicht so zu polemisch sein oder so, aber ich nehme doch auch nicht für mich den Anspruch, besser über Musik Bescheid zu wissen, weil ich lange im Musikbereich gearbeitet habe, aber ich erwarte das auch auf der Gegenseite, wenn es gibt halt Menschen, die haben halt bei, keine Ahnung, The Smiths aufgehört, Musik zu hören, Und alles danach ist scheiße. So ist mir ein bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Und genauso wie ich, nicht nur aus persönlichem Interesse, genauso wie ich in der Lage bin und auch darauf bestehe und es allen Leuten sage, dass es im Punk, im Punkrock, im Rock, im Dance, im Hip-Hop, dass es da Schattierungen gibt, finde ich es doch, wie gesagt, ein bisschen eine Asymmetrie, wenn man bei der einen Kultur... Und da geht es auch um eine ganze Kultur, die man jetzt mögen mag oder nicht, sofort auf die problematischen Bereiche so sich drauf stürzt. Das finde ich in der Diskussion ein bisschen abträglich.
Finde ich total nachvollziehbar. Aber es ist natürlich auch irgendwie eine historische Entwicklung gewesen über die letzten Jahrzehnte. So alte Leute wie Mike und ich werden sich noch erinnern oder beziehungsweise können sich diese Zusammenhänge natürlich erklären, dass quasi die kulturelle Prägung hier seinerzeit, 80er Jahre, die du vorhin auch angesprochen hast, natürlich in erster Linie von den Rängen ausgehen und dass es dann irgendwie ein Umschwung ist, beziehungsweise für viele, die schon lange dabei sind, einfach tatsächlich auch ein nach wie vor ungewohnt oder merkwürdiges Gefühl, dass der Verein selber als kultureller Player einsteigt sozusagen.
Wenn da plötzlich ein paar Schwarzköpfe sind, die rappen im Stadion. Kann man ja auch so sagen. Kann ich auch so sagen. Ich weiß, das hört man dann nicht gerne, aber dann ist ja auch die Ableitung, die ich treffen könnte.
Ich glaube mehr, weil das in der Vergangenheit wäre es die Fanszene gewesen, die das veranlasst hätte. Und jetzt kommt es auf einmal vom Verein. Das ist das, was du meinst.
Das ist das, ne? Was ich sagen wollte, genau. Also, ja. Und diese Bauchschmerzen, die gibt es bei vielen Leuten ja hier schon seit langer Zeit. Ne? Dass die Fanszene sich auch darüber auseinandersetzen muss, wie gehen wir denn damit um, dass der Verein jetzt quasi das, was wir eingebracht haben, selber bespielt und teilweise übernimmt? Und tatsächlich darüber hinaus auch eine Frage, die ich mir oft gestellt habe, besteht auch die Gefahr, dass Eigeninitiative von den Rängen aus der Szene gegebenenfalls geschluckt oder abgetötet wird? Weiß man nicht.
Würde ich nie machen, aber und um deine Frage zu
beantworten. Letztendlich, um noch was Positives aber auch zu sagen, es war schon auch das, was sich alle immer gewünscht haben, einen politisch-gesellschaftlich agierenden Fußballverein zu haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das grundsätzlich als Gefahr wahrgenommen wird, es wird nur immer kritisch beäugt. Ne?
Ja, habe ich verstanden. Also, ja, ich meine, du sagst ja, will man das, dass sozusagen, dass man sozusagen im Management des Vereins vielleicht kulturelle Formate entwickelt oder versucht, das sozusagen mit einer Form von Monetarisierung und von Sichtbarkeit zu vermengen. Du stellst es so als offene Frage in den Raum. Ich glaube, hier zu sein, weil man diese Frage mit Ja beantwortet hat, ohne zu sagen, das ist aber exklusiv und das macht jetzt nur dieser Teil des Vereins. Wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass es nicht gewünscht ist, kein Problem. Dann bin ich halt fehl am Platz und das meine ich gar nicht irgendwie polemisch oder so, dann muss man mir das sagen. Und dann sagen, ey, es ist cool, aber wir wollen das nicht. Wir wollen, dass sich Dinge sozusagen entwickeln und sozusagen das Management hat nicht die Aufgabe, sich in diesem Bereich zu betätigen. Be my guest, super. Ja. Ich mach das sehr gerne und bringe mich gerne ein. Aber weißt du, da muss ich ja auch keinen Tanz machen und zu sagen, da muss man aber auch nicht dann versuchen zu argumentieren, ja und so. Da muss man sagen, ey, das wollen wir nicht. Dann
sag ich, okay, gut. Ja, genau, aber ich glaube, so weit wird es niemals kommen. Diese Absolutheit wird es niemals geben, sondern es ist halt genau wichtig, diesen Weg irgendwie sensibel zu gehen. Ne? Und ich glaube, es gibt ganz viel Sensibilität dafür, ob was verkauft wird mit schönen Worten. Oder ob auch wirklich was dahinter steckt. Und sobald wirklich was dahinter steckt, dann werden Sachen auch funktionieren. Nur das muss halt eben gegeben sein. Ne? Und so wie ich dich heute erlebt habe, oder beziehungsweise gehe ich davon aus, dass du in die Richtung bestimmt einen guten Job machst und dass du die allerbesten Absichten hast. Und aber klar, diese Kritik wird immer kommen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man halt irgendwie
ja, ist auch völlig gut.
Worte mit Inhalten füllt. Ne? Und ja. Und aber halt auch genau wissen, welche Minenfelder man besser auslässt, jetzt, ne, hinsichtlich einer Außendarstellung eines Vereins, glaube ich, wirst du wahrscheinlich selber wissen, das Schlimmste, was du machen kannst, ist irgendwie als Verein selbstironisch zu agieren. Das hat die Fanszene lange Zeit geprägt, selber gestaltet. Mittlerweile ist sie, nach meiner Einschätzung, in weiten Bereichen ziemlich humorbefreit. Und trotzdem wird das immer ganz skeptisch gesehen, wenn irgendwie Selbstironie vom Verein kommt, weil wenn, muss das von den Rängen kommen.
So. Ja, ich glaube, eine Helene Fischer Halbzeitshow würde einem hier um die Ohren fliegen. Aber das war auch
vorhin schon ich, so. Da bin ich so. Das ist ja noch ein anderes Gebiet. Da hast du vollkommen recht, das sehe ich ganz genauso. Aber das ist ja ein bisschen was anderes. Also ich weiß nicht. Also ich finde, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen diese. Das gibt es ja auch in der Musik und in unterschiedlichen Musikszenen, so dieses, ja, was ist Ausverkauf und was ist noch, was geht noch und was ist Ausverkauf? So, das ist so alt wie die Musikszene selbst. Und ich finde, das ist eine fruchtbare Diskussion, weil man streitet sich halt und man wird immer Dinge finden oder so Grenzbereiche ausloten. Ich glaube, dass es letztlich dem Ganzen gut tut. Und ich kann nicht unter der Prämisse agieren, Dinge zu tun, die 10 von 10 Menschen zufriedenstellen oder glücklich machen. Im Umkehrschluss agiere ich auch nicht so nach dem Motto, boah, jetzt will ich mal heute einen raushauen und will mal Leuten richtig auf den Sack gehen. Nein, so bin ich nicht. Aber und wenn man versucht, das eben auszuloten, dann wird man auch hier und da Dinge machen oder irgendwo enden, bei denen man so sagt, oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich habe auch festgestellt, dass wir dass es auch eine Tendenz dazu gibt, zu sagen, okay, wir sitzen hier zu dritt hier am Tisch, typische Szene, wir sitzen am Tisch und es geht um ein Thema und jeder bringt Vorbehalte ein und am Ende geht man raus mit, okay, jeder fordert von dem jeweils anderen ein Konzept ein und man stoppt erstmal alles, weil man der Illusion so ein bisschen unterliegt, etwas so Perfektes abliefern zu müssen, dass es sozusagen allen Zweifeln erhaben, gegenüber allen Zweifeln erhaben ist, und das wird es nicht geben, und so kann ich auch in meiner Rolle nicht agieren, weil dann passiert halt gar nichts, weil dann bin ich
plausibel.
Ja. Das ist tatsächlich super, super deutsch, die Probleme zu suchen statt die Lösung. Also das merke ich immer wieder in solchen Sachen. Man fokussiert sich, wie du sagst, auf diesen Dingen, die vielleicht noch nicht hundertprozentig perfekt sind, statt den Rest auszubauen, der schon okay ist. Also das merke ich gerade in internationalen Zusammenarbeiten immer, dass diese Sichtweise sehr oft von Leuten aus dem deutschen Sprachraum kommt.
Einfach mal machen. Mag sein, ja, man hat aber auch so, das hat ja auch so einen umgekehrten Effekt, weil damit geht ja auch einher, dass wenn man eine Schablone sozusagen hat, man hat eine Schablone, und wir neigen natürlich dazu, in Deutschland zu sagen, so dieses Never Change a Running System, wenn es das nicht gäbe, würde es für uns erfunden werden. Was meint das? Das meint, ich will jetzt auch nicht zu abschweifen, das habe ich auch häufiger schon erzählt, zum Beispiel in der Automobilbranche, so dieses, wir haben versucht, diese Turbodieselmotoren jedes Jahr ein bisschen besser zu machen. Performanter und sparsamer. Und so, ja, nichts so, ja, das System nicht erschüttern. Ja, und was passiert? Und andere Leute, und plötzlich ist es so, das vernebelt einen die Sicht für neue Gedanken auch, aus denen wiederum gute Dinge entstehen können. Und plötzlich gerät man ins Hintertreffen und weiß gar nicht warum. Man sagt, ja, aber dieser Tisch, diese Qualität von diesem Tisch ist doch super. Und man sagt immer wieder, ja, die Qualität vom Tisch ist super, super, super. Aber um einen herum bilden sich Milliarden Menschen, die vielleicht mit einem Tisch irgendwie klarkommen, der weniger super ist oder der in anderer Form super ist, aber dafür hat man keinen Blick, weil man sagt, dieser Tisch ist doch einmal gut gemacht und so. Und das ist ein bisschen schwierig, finde ich.
Als du reingekommen bist, hast du gesagt, du hast momentan sehr viel damit zu tun, die letzten Schritte des neuen Ballsaals in der Haupt fertig zu machen.
Ja, also nicht nur ich,
sondern nur du natürlich, genau, und auch du vielleicht nicht unbedingt handwerklich. Mhm. Magst du da noch was zu erzählen? Also es ist ja ein großes Projekt, das ist ja in der Sommerpause gewesen, diesen Ballsaalhaupt einmal auf den Kopf zu stellen und neu zu designen.
Genau, ja, also es ist ein sehr, sehr tolles, mich immer noch exaltierendes Projekt im Sinne von, da geht es halt darum, diese Räumlichkeit, die eben so ist, wie sie ist, sie neu zu gestalten und sie attraktiver und modularer und besser nutzbar zu machen. Und da rede ich erstmal nicht von Vermarktung, sondern rede ich einfach vom subjektiven Gefühl, wenn man reinkommt, dass man sagt, oh cool, es ist sozusagen, es ist irgendwie eine neue Location in einem bekannten Raum. Und es ist eben werden Räumlichkeiten sein, die so ein bisschen Kunst mit Fußballkultur, also sozusagen, wir haben sehr viele Kunstwerke, die dort erstellt wurden, und wir verbinden da, wie ich finde, auf eine St. Paulianische Art was man vielleicht, wenn man andere Bereiche des Stadions kennt, so ein bisschen auch mit uns assoziiert, also sprich ein bisschen das Zusammenkommen von Kunst, Fußballkultur, Event-Location hört sich so blöd an, will ich jetzt nicht, aber ja, eben auch die Möglichkeit, gibt uns auch die Möglichkeit, auch letztlich auch die technische Möglichkeit, dort eben auch Veranstaltungen zu machen, die dann wiederum, klar, einen Monetarisierungseffekt haben, aber auch die unter dem zu uns passenden Dach. So. Das heißt, es hat etwas von Neuaufwertung dieses Raums, von technischer Neugestaltung, visueller Neugestaltung und einer gewissen Modularität, die wir vorher nicht hatten. Man kann also Teilbereiche nutzen versus, ja, es ist eben so, wie es ist. Wir haben Tische, können nur so stehen, Stühle können nur so stehen. Und ja, genau. Und es behält diesen außergewöhnlichen Charakter, den dieses Stadion hat. Das, was letztlich, um noch ganz kurz auf Rapperü zurückzukommen, das, was eben Menschen begeistert an diesem Stadion und das das Stadion auch einzigartig macht. Und das, glaube ich, unter diesem, das war so diese respektvolle Prämisse, die meiner Meinung nach total eingehalten wurde.
Das war ja auch einer der Punkte, die du gleich am Anfang gesagt hast. Wir müssen einfach mit diesem Stadion irgendwie mehr Geld verdienen. Also sage ich jetzt bestimmt anders, als du es gesagt hast, aber wenn du jetzt schaust auf ein Jahr mit 365 Tagen, im Idealfall außerhalb der Spieltage, was haben wir da für eine Nutzung im Stadion in Prozent? Sind das eher, keine Ahnung, von 300 Tagen 200 Tage, wo irgendwas in diesem Stadion vermietet wird? Ist das überhaupt realistisch? Oder
200 Tage wäre schön, die haben wir nicht. Mhm. Ich glaube, die erste Antwort ist zu wenig. Okay. Und und ich glaube, dass man eben, es gibt ja bei Fußballstadien klassischer Natur, gibt es ja so, ich würde sagen, grob gesagt, gibt es ja zwei Formen der Monetarisierung oder der Nutzung an Nicht-Spieltagen. Zum einen so die klassische Firmenfeier, / die ein oder andere Schulung und so. Das ist das eine. Und zum anderen sind es eben Konzerte, Musikveranstaltungen, die in der Regel, bei denen ja in der Regel nicht der Club oder die Vereine da sozusagen Ausrichter sind. Aber das sind so die klassischen Nutzungsszenarien. Und ich bin eben der Meinung, dass man das hier an diesem Standort, dass man da viel größere Chancen hat, obwohl man nicht das größte Stadion hat, aber man hat eben die Möglichkeit, da mehr zu machen, die Möglichkeit auch, und da rede ich ausdrücklich nicht nur von kommerziellen Veranstaltungen, sondern auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, man hat Buchlesungen, man hat die Möglichkeit, so das Viertel auch ein Stück weit einzubinden, aber ebenso auch aus dem, es gibt so Sachen wie, das haben in der Regel, würde ich sagen, Fußballclubs nicht so auf der Uhr, wenn es darum geht, beispielsweise Songwriting-Sessions zu machen. So, damit meine ich nicht, dass Menschen hier performen und andere schauen sich das an oder man nimmt das auf, das meine ich auch, aber an der Stelle meine ich, dass Songwriter zusammenkommen, um eben hier Songs zu schreiben oder Produktpräsentationen von Produkten, die zu uns passen, Buchvorstellungen, solche Dinge. Ich glaube, dass die Lust und das Setting hier eben besser ist für solche Sachen, besser als in jedem anderen Stadion in Deutschland. Ob das dann klappt, muss man sehen, aber das ist sozusagen die Überlegung. Und klar möchte ich auch Leuten die Möglichkeit geben, hier Performances zu sehen, tolle. Wir haben im September haben wir das Dance Event, also sozusagen an einem Tag Menschen, die Keynotes halten, die Panel Talks machen, am zweiten Tag Live-Performances von KünstlerInnen. Und ich glaube, dass wir uns hierfür mehr und besser eignen als andere Stadien.
Hast du noch was? Ich habe sonst noch eine letzte Frage.
Nee, also ich finde das wirklich, ist natürlich genau der richtige Ansatz. Was du hier so ein tolles Stadion in der Lage, 6 Tage die Woche brach liegen zu lassen, das ist ja das, was keiner haben will. Und einen schweinereichen FC St. Pauli ist das, was alle gerne haben wollen. Von daher kann ich da folgen. Und
ist natürlich nicht per Knopfdruck erreichbar.
Aber wie wir schon ganz lange heute schon erörtert haben, es muss immer irgendwie alles reinpassen. Ist bestimmt eine spannende, reizvolle Aufgabe.
Also, da haben wir absoluten Konsens.
Da hast du auf jeden Fall, da machst du bestimmt einen guten Job. Ansonsten wäre ich durch. Was wolltest du sagen noch, Mike?
Ich habe mir diesen Podcast von dir angehört aus dem Jahre 2019 und da war eine letzte Frage, die du, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war.
Welche war das? Halbe Kartoffel oder?
Ja. Nee, der von der FAZ.
Ach so.
Und da hast du am Ende gesagt, ich würde gerne malen können. Mhm. So, das war 2019. Jetzt sitzt du hier in einem Stadion mit sehr viel Kunst und hast du ja auch gesagt, in der Haupttribüne gibt es dann sehr viel Kunst. Kannst du inzwischen malen?
Nee, ich kann immer noch nicht malen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich mich seitdem dran gesetzt habe, da habe ich, bei dem Thema habe ich kapituliert sozusagen, aber nee, ich kann nicht malen. Ich kann Kunst würdigen, aber selbst malende Kunst, das wird, glaube ich, nicht mehr, da werde ich nicht mehr in die Weltspitze aufstoßen.
Okay, super. Dann bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit. Wünschen dir natürlich völlig selbstlos alles Gute für deinen Job und dass du möglichst erfolgreich bist.
Danke sehr.
Und ja, dann uns allen einen schönen Saisonauftakt.
Ja, danke sehr.
Danke.
Danke sehr. Vielen Dank.